Ja, liebe Mitglieder des regionalen Empfehlungsgremiums im Mitteldeutschen Revier, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer besonderen Sitzung. Es ist nämlich die 20. Sitzung unseres Gremiums. Ich habe mal geschaut.
Okay, bevor ihr gleich aussteigt. Ich dachte auch am Anfang, dass mich das Thema Gremienarbeit zu Tode langweilen würde. Aber ehrlich gesagt ist es so, die 40 Milliarden Euro für den Kohleausstieg sind Steuergelder. Das heißt, jeder und jede von uns bezahlt. Im Durchschnitt sind das 841 Euro pro Kopf. Für mich ist das ungefähr eine Monatsmiete, also ziemlich viel Geld. Dieses Geld soll dafür sorgen, dass sich die Menschen in den Revieren nicht im Stich gelassen fühlen mit dieser großen Veränderung. Dass sie zumindest finanziell aufgefangen werden. Die Entscheidungen darüber, wie die Kohlemilliarden ausgegeben werden, sollen nicht in Berlin getroffen werden. Im Kohleausstiegsgesetz steht, dass die betroffenen Regionen selbst bestimmen sollen, welche Projekte gefördert werden. Wenn Geld verteilt wird, will schnell jeder was vom Kuchen abhaben. Wenn dann noch mehrere Bundesländer beteiligt sind, so wie im Mitteldeutschen Revier, wird's kompliziert. Wie also funktioniert dieser Prozess? Zugespitzt, wer entscheidet über meine 841 Euro? Ich bin Joanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 9. Wie wär's mit einem Arbeitskreis? €40 Milliarden stellt die Bundesregierung für den Strukturwandel in den Kohlerevieren zur Verfügung. Von diesen 40 investiert der Bund schon mal 26 Milliarden selbst. Damit finanziert er vor allem Verkehrsprojekte, wie die Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig und eine neue ICE-Strecke von Berlin nach Görlitz. Aber der Bund will damit auch einen Teil seiner Behörden in den Kohlerevieren ansiedeln, damit dort neue Jobs in der Verwaltung entstehen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen hat zum Beispiel seit 2023 eine Zweigstelle in Borna. Wenn wir das Geld abziehen, was der Bund selbst verplant hat, bleiben €14 Milliarden übrig, die die Länder ausgeben können. 4 Länder sind vom Kohleausstieg maßgeblich betroffen. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Unter denen wurde das Geld verteilt. 20% landen im Mitteldeutschen Revier, also 2,8 Milliarden. Davon bekommt das Land Sachsen-Anhalt 60% und Sachsen 40%. Weil der größere Teil des Reviers in Sachsen-Anhalt liegt. Bis dieses Geld in einem Projekt landet, wie das am Heiner See, was ich in Folge 8 begleitet habe, werden über Jahre Anträge geschrieben, Machbarkeitsstudien durchgeführt und Sitzungen abgehalten. Ich will diesen Prozess nachvollziehen. Und deshalb bin ich bei einer Sitzung des regionalen Empfehlungsgremiums. Etwa 15 Leute sitzen hier in einem Konferenzraum im Beachclub am Schladitzer See. Das ist der See, zu dem der Flashbus aus Folge 1 fährt. Und diese 15 Leute kennen sich gut. Das merkt man auf Anhieb. Es gibt Frühstück und man unterhält sich angeregt mit dem Sitznachbarn. Die meisten sind per Du. Auch ich kenne ein paar von ihnen schon. Da sitzt zum Beispiel Andy Haug. Der Bürgermeister aus Hohenmölsen, der Stadt, in die die Leute aus Großgrimma umgesiedelt sind. Er vertritt hier die Menschen aus dem Burgenlandkreis. Mit ihm sitzen da noch 8 VertreterInnen der anderen Landkreise. Das Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Leipzig, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen, der Saalekreis und die Städte Halle und Leipzig. Dann noch 2 Vertreter aus den Arbeitsgruppen Wissenschaft und Forschung und Tourismus und Struktur. Und 2 aus den Planungsverbänden. Das sind die Behörden, die sich um alles kümmern, was mit Raumplanung zu tun hat. Von dem Bergbauunternehmen Mibrag sitzt auch jemand mit am Tisch, ist aber nicht stimmberechtigt. Heute steht eine wichtige Entscheidung an.
Ich stelle erstmal die fristgerechte Ladung fest, es sei denn, es hat jemand Einwände.
Keine Einwände.
Zuerst stimmen Sie der vorliegenden Tagesordnung zu.
Tagesordnungspunkt Nummer 1, meine Teilnahme an dieser Sitzung.
Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig. Sehr schön. Frau Vostorf, bleiben.
Hier trifft sich die Fachöffentlichkeit. So nennt der Leiter der Sitzung, Henning Mertens, diese Runde. Worum geht's denn hier heute? Was wird hier heute von wem entschieden?
Also wir sitzen heute zusammen in Vorbereitung eines Ideenwettbewerbs, der vierte mittlerweile in der Region. Und die Mitglieder des regionalen Empfehlungsgremiums entscheiden heute, welche Themen wir in diesem Wettbewerb als Schwerpunkt setzen werden.
Für nächstes Jahr.
Für nächstes Jahr.
Henning Mertens arbeitet bei der Metropolregion Mitteldeutschland, die dieses Treffen organisiert. Und die veranstaltet jedes Jahr einen Ideenwettbewerb. Kleine und mittlere Unternehmen können sich mit Projekten bei ihnen um Fördermittel bewerben. 2023 hat zum Beispiel das Unterwasserprojekt gewonnen, das ich in der letzten Folge begleitet habe. Heute geht es darum, die Themenschwerpunkte für 2024 festzulegen. Zur Wahl stehen Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und die Kategorie Themen offen, also alles. Soweit so gut. Aber wer ist die Metropolregion Mitteldeutschland? Die ist nämlich keine staatliche Behörde, sondern ein Verein.
Wir sind eine Plattform der Akteure in der Region, die Regionalentwicklung länderübergreifend denken und betreiben.
Das heißt, Landkreise, Unternehmen, Vereine, Hochschulen, Städte und Handelskammern im Mitteldeutschen Revier haben sich hier zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.
Die haben sich die Plattform gegeben, auf der sie sich zu den Themen der Region unterhalten können, wo sie auch Entwicklungen voranbringen können, auch Projekte starten, die immer den Fokus haben, die Gesamtregion zu entwickeln, unter Einbindung der Länder, unter Einbindung der Akteure, die damit zu tun haben, ob das Regionalplanung ist oder eben auch Entscheider, die auf Ministeriumsebene sind, weil der Raum eben sehr eng verflochten ist, länderübergreifend.
Das ist nämlich auch das Besondere an diesem Gremium, bei dem ich heute sitze. Dass es VertreterInnen aus mehreren Bundesländern gemeinsam an einen Tisch setzt, um Fördermittel zu verteilen. Die Metropolregion Mitteldeutschland will das Revier nämlich als Ganzes denken, unabhängig von Ländergrenzen. Dafür hat sie schon 2017 einen Masterplan geschrieben, wie sich die Region entwickeln könnte. Aber dann kam der Beschluss zum Kohleausstieg. Und plötzlich war klar, der Bund wird das Geld an die Länder weiterreichen. Was bedeutet, die Verteilung wird einer Länderlogik folgen. Und jedes betroffene Bundesland wird eigene Strukturen schaffen, um das Geld zu verteilen. Das Ergebnis ist ein Dickicht an Akteuren, bei dem einem schwindelig wird. Es gibt zig Arbeitsgruppen, Ausschüsse, Entwicklungsgesellschaften, Stabsstellen, Strategiepapiere. Und die heißen auch noch alle sehr ähnlich. Revierausschuss, regionaler Begleitausschuss, regionales Empfehlungsgremium, Agentur für Strukturentwicklung. Ich könnte noch lange weitermachen.
Aber diese Fachöffentlichkeit, den Eindruck habe ich jetzt heute auch gewonnen, dass das die gleichen Leute sind, die sich irgendwie dreimal die Woche in fast identischen Konstellationen treffen, um über unterschiedliche Dinge zu reden. Das kostet ja unheimlich viel Zeit, unheimlich viele Ressourcen. Warum gibt es nicht eine einzige Stelle, einen Ausschuss, der diese Entscheidungen trifft?
Ja, das hat was tatsächlich mit der Förderlandschaft zu tun. Es gibt ja Bundesprogramme, es gibt Länderprogramme und es gibt regionale Programme. Deshalb habe ich gar nicht die Möglichkeit, das alles so zu bündeln, weil immer der Hauptakteur ein anderer ist. Und es wirkt, als ob sich dieselben Leute immer wieder treffen, ja, aber die Konstellationen sind dann doch anders, weil oft länderbezogen.
Ein Problem bei der Vergabe von Fördermitteln ist also: Das Revier, um das es geht, ist eigentlich als Ganzes vom Kohleausstieg betroffen, erstreckt sich aber über mehrere Bundesländer, was dazu führt, dass es nicht ganzheitlich betrachtet wird.
Ja, da ist der Föderalismus, was das Prinzip des deutschen Staates ist, der steht da so ein bisschen entgegen. Ich habe drei Länderparlamente und verschiedene Konstellationen, sodass es sehr, sehr schwierig wäre.
Henning Mertens sagt, so schlimm ist das auch nicht. Immerhin läuft das Revier ja mit dem Kohleausstieg aus. Die Ländergrenzen bleiben.
Das wäre doch, wie könnte man denn das auch vermitteln?
Also Themen offen. Genau, richtig, das wollte ich gerade sagen.
Themen offen machen.
Wir müssen ja auch gucken, dass wir die Ziele des RIG erfüllen.
Das regionale Empfehlungsgremium beschließt, dass alle vorgeschlagenen Themengebiete, also Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, in den Wettbewerb einfließen. Plus die Kategorie Themen offen.
Dann bringe ich die Beschlussfassung zur thematischen Ausrichtung des Aufrufs zum öffentlichen Ideen, zum vierten öffentlichen Ideenwettbewerb Unternehmen Revier im Mitteldeutschen Revier wird folgender Beschluss gefasst. Die Auswahl der Themenschwerpunkte wird wie folgt festgelegt. Den Rest kann jeder lesen.
Von den Projekten, die sich bewerben, wählt das Gremium dann welche aus, die es zur Förderung empfiehlt. Deshalb Empfehlungsgremium. Am Ende entscheidet aber das Bundeswirtschaftsministerium, denn die geben das Geld für diesen speziellen Topf. Um 1,6 Millionen Euro im Jahr geht es in dieser Runde. Vom großen 40 Milliarden Kuchen sind das nur kleine Krümel. Das große Geld wird woanders verteilt.
Nächste Station, Borna, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
In Borna hat Henrik Reichen sein Büro. Er ist CDU-Politiker und Landrat des Landkreises Leipzig. Und er ist Vorsitzender des regionalen Begleitausschusses Sachsen. Klingt fast genauso wie das regionale Empfehlungsgremium von eben, hat aber deutlich mehr Macht. Bei Greichens Gremium durfte ich nicht dabei sein. Stattdessen treffe ich den Vorsitzenden zum Interview in seinem Büro.
Ich bin Journalistin, ich habe einen Termin mit Herrn Greichen zum Interview.
Das ist in der zweiten Etage.
Mhm, alles klar.
Der regionale Begleitausschuss entscheidet über das Geld, das das Land Sachsen fürs Mitteldeutsche Revier zur Verfügung hat. Bis 2038 sind das etwas über 1 Milliarde Euro. Sachsen darf das Geld aber nicht auf einmal ausgeben, sondern in einzelnen Förderperioden. Die erste läuft seit 2020. Etwa 400 Millionen Euro darf das Land hier bis 2026 verteilen.
Sagen wir mal, ich will ein Projekt starten. Was muss ich tun, damit ich Fördergelder von diesem Kuchen abbekomme?
No, Sie müssen zunächst erstmal schauen, sind Sie förderfähig? Förderfähig ist jetzt nicht eine Privatperson, ist jetzt auch nicht ein Unternehmen, sondern förderfähig ist in der Regel diejenigen, die die Infrastruktur herstellen.
Also, Fördergelder aus dem Ländertopf kriege ich nur, wenn ich eine öffentliche Institution bin. Unternehmen sind nicht förderfähig. Heißt, ich muss mein Projekt erstmal dem Land oder der Kommune pitchen und die können es dann einreichen. Dafür braucht es eine Projektskizze. Was will ich machen? Wie will ich das machen? Und warum bringt das die Region voran?
Projektideen, die manchmal irgendwie so im Raum stehen. Mensch, da könnte ich ein Gewerbegebiet machen, dort könnte ich einen Inklusionscampingplatz machen oder ein Bergbaudokumentationszentrum errichten oder sonst was tun. Und qualifiziert aus dieser Idee, die irgendwo entsteht, ein förderfähiges Projekt.
Dann muss die Kommune oder das Land in Vorleistung gehen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um herauszufinden, wie teuer das wird und wie lange es dauert. Das wird dann alles dem regionalen Begleitausschuss vorgelegt. Da sitzen als stimmberechtigte Mitglieder VertreterInnen der Landkreise drin, aber auch der Stadt Leipzig und des Landes Sachsen. Und dann noch ganz schön viele beratende Mitglieder. Die Metropolregion Mitteldeutschland ist zum Beispiel vertreten. Die Agentur für Arbeit, die MIBRAG, Arbeitnehmervertreter, der Landesfrauenrat, der BUND. Denen wird also mein Projekt dann vorgestellt.
Tourismus investiert. Und dann gibt es auch sehr kritische Fragen von vielen Mitgliedern aus dem Begleitausschuss heraus und am Ende eine Empfehlung.
Die Entscheidung trifft das Gremium basierend auf einem Punktesystem. Das steht auch alles im Kohleausstiegsgesetz. Punkte gibt es zum Beispiel dafür, wenn ein Projekt Arbeitsplätze schafft, der Nachhaltigkeit dient oder die demografische Entwicklung in der Region verbessert. Aber mit einer positiven Entscheidung in diesem Gremium ist noch kein Cent für mein Projekt geflossen. Das ist quasi erstmal nur die Genehmigung, dass ich einen Förderantrag stellen kann. Und zwar bei der Sächsischen Aufbaubank. Das ist die staatliche Bank, die das Geld am Ende verteilt.
Das klingt jetzt für mich relativ langwierig. Wie lange dauert das denn?
Das ist auch langwierig. Also es klingt nicht nur so, das ist auch so. Weil wir stellen sich vor, nehmen wir eine Stadt wie Zwenkau, die ja mitten im Landkreis Leipzig liegt. Die Stadt Zwenkau möchte ein grünes Gewerbegebiet ausweisen, so in etwa 40, 50 Hektar groß, direkt an der B2. Das heißt, es muss sich ein Planungsbüro Gedanken machen, welche Grundstücke kann ich mit einem industriellen oder gewerblichen Nutzung hinterlegen? Wo brauche ich eine Erschließungsstraße? Was brauche ich neben der Erschließungsstraße noch? Vielleicht auch noch einen Radweg, vielleicht auch noch einen Eisenbahnanschluss. Und muss das bis zur sogenannten Leistungsphase 2 auch vorbereiten. Das heißt, es entstehen in der Stadt auch mal Kosten. Das ist locker ein Jahr Planungszeit weg. Und erst dann, wenn dieses erledigt ist, wenn auch eine gewisse Kostenschätzung, die dann damit einhergeht, auf den Tisch gelegt werden kann, erst dann landet es im Begleitausschuss. Der Begleitausschuss tagt zweimal im Jahr, sodass all die Projekte, die da irgendwo finalisiert werden und die dann reif sind für den Begleitausschuss, auch dort behandelt werden können. Also bis dann tatsächlich der Zuwendungsbescheid und damit das Geld auch für die Stadt sicher ist, können durchaus mal 2-3 Jahre ins Land gehen in Summe.
Dauert das denn zu lange aus Ihrer Sicht?
Nein, das dauert nicht zu lange, weil zum einen wir in einem Prozess sind, der über 18 Jahre sich erstreckt und wir die 18 Jahre auch klug nutzen sollten und nicht jedes Projekt, was da irgendwie mal jemanden einfällt, zur Förderung bringen, sondern dass es schon auch solche Projekte sind, die gewichtig sind und werthaltig auf die Region auszahlen und im besten Fall natürlich auch über Jahrzehnte helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken.
Auf der Webseite der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung kann man sich die ganzen Projekte angucken, die in Sachsen schon gefördert wurden. Dazu gehört zum Beispiel auch der Flashbus aus Folge 1. Aber auch ein Kita-Anbau in Regis-Breitingen und ein KI-Rechenzentrum in Leipzig. Das größte Projekt mit fast 100 Millionen Euro ist die Anschaffung von batteriebetriebenen S-Bahnen. Und damit ist dem Landkreis ein bürokratischer Coup gelungen, erzählt mir Henrik Reichen.
2018, 2019 war eine große kommunale Forderung die, mehr Kommunen mit einem S-Bahn-Takt anzubinden. Wenn ich aber Kommunen mit einem S-Bahn-Takt anbinde, bin ich nirgendwo in einer investiven Förderung, sondern da hätte ich ja nicht investiv mehr Leistung bei den S-Bahn-Unternehmen bestellen müssen. Das hätte wiederum nicht zum Gesetz gepasst und wäre nicht förderfähig. Aus dem Grund haben wir in der Region eine kluge Variante gefunden.
Damit die S-Bahn trotzdem öfter fährt, haben sich die drei betroffenen Kommunen zusammengeschlossen und bauen jetzt einfach selbst eine neue Bahnlinie, auf der dann die eigenen S-Bahn-Züge fahren. Das klingt, als läge die Kunst darin, das Projekt, was man durchsetzen will, so oft um die Ecke zu denken, bis es zum Kohleausstiegsgesetz passt.
So ist das. So ist es eigentlich in fast jedem Fall des Lebens, dass man die Ziele, die man hat, so passend organisieren und gestalten muss, dass sie zum Gesetz passen. Und manchmal wird es noch ein bisschen herausfordernder, wenn dann noch ein Förderprogramm dahinter steht. Da muss man auch dazu natürlich etwas Kreativität an den Tag legen.
Effizient klingt anders. Aber problematisch findet Henrik Reichen das nicht. Das Gesetz ist gut so, wie es ist, sagt er.
Da bleibe ich dabei, weil niemand glaubhaft versichern kann, wie hätte er es denn besser organisiert. Also wir leben ja nicht im luftleeren Raum, das muss man mal akzeptieren. Und man muss sagen, wenn ein solcher großer Betrag wie 40 Milliarden Euro die Bundesrepublik auf den Tisch legt und sagt, dieser Betrag, der fließt aber ausschließlich in 4 Bundesländer, dann ist das auch eine hohe solidarische Leistung von den anderen 12 Bundesländern, die ja genauso am Ende des Tages mitfinanzieren und den Regionen helfen. Und dass der Bund dann allerdings sagt, ich halte mich an meine eigene Verfassung, was logischerweise zu erwarten ist, und darf das Geld aber nur für die Zwecke ausgeben, wo ich als Bund nach der Verfassung Geld ausgeben darf. Das ist also für mich grundsätzlich auch nie veränderbar.
Okay, klar ist, der Weg von einer Idee für den Strukturwandel bis zu der Entscheidung, dass es Geld dafür gibt, der ist verdammt lang. Aber mein Eindruck ist, eigentlich läuft das alles ganz gut. Im Prinzip gibt es sogar ziemlich viele Informationen darüber, welches Gremium was entscheidet. Trotzdem hat der Strukturwandel ein strukturelles Problem. Zu viele Gremien, die alle ähnlich heißen, ähnlich zusammengesetzt sind und ähnliche Slogans auf ihren Webseiten stehen haben. Und es gibt noch eine Kritik, die ich immer wieder gehört habe. Von Leuten, die selbst am Strukturwandel arbeiten, aber nicht ins Mikro sprechen wollen. Und die haben mir gesagt, das Land Sachsen benutzt die Kohlemilliarden vor allem dafür, eigene Projekte umzusetzen, die eh schon im sächsischen Koalitionsvertrag standen. bevor der Kohleausstieg beschlossen wurde. Ich frage Henrik Reichen nach diesem Vorwurf.
Der Bund, die Länder und auch die Kommunen, die haben am Anfang alle drei Projekte eingespeist, die irgendwo schon vorhanden waren. Die Elektrifizierung der Bahntrasse, die Autobahn A72, die sich der Bund hier anrechnen lässt auf eine Strukturstärkung, das sind alles Projekte, die in dem Fall im Bundesverkehrswegeplan ja eingeplant waren. Die hätten ja ohne die Gebietskulisse Kohleregion kommen müssen. Die Länder machen Vergleichbares. Ne? Die gucken sich auch die Investitionen an, die bei denen auf der Agenda standen. Und die Kommunen haben das am Anfang auch getan, weil um schnell starten zu können, kann ja im Grunde nur ein Projekt aus der Schublade genutzt werden. Das Entscheidende am Ende des Tages ist aber nicht, ist es ein Projekt aus der Schublade oder ist es ein Projekt, was neu kreiert wurde. Das Entscheidende ist, wie zahlt ein Projekt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Region ein und hilft die uns über die nächsten Jahrzehnte auch im Wettbewerb der Region innerhalb unseres Landes uns deutlich besser aufzustellen. Das ist der Anspruch, der am Ende hinter jedem Projekt steht.
Durch den Strukturwandel gibt es plötzlich wieder Geld für Städte und Kommunen, in die seit Jahrzehnten nicht mehr investiert wurden. Eine davon ist die Stadt Zeitz. Zu DDR-Zeiten gab es da eine florierende Industrie. Nach dem Mauerfall ging es für Zeitz den Bach runter. Ein Drittel der Menschen sind weggezogen. 30 Jahre lang lag die Stadt in einem deprimierenden Dornröschenschlaf. Aber seit ein paar Jahren tut sich wieder was.
Ist Zeitz das neue Berlin?
Mutig, aber ich sagte natürlich ja. Ich sitze ja hier in meinem Coworking-Space und trinke Latte Macchiato. Natürlich ist Zeitz das neue Berlin, ja.
Darum geht's in Folge 10, nächsten Samstag. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Energiewende und der Kohleausstieg sind gewaltige Aufgaben. Wenn ihr noch mehr zum Thema hören wollt, dann empfehle ich euch den MDR-Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Ralf Geißler und Britta Felske begleiten den Kohleausstieg in den ostdeutschen Revieren über einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie treffen Menschen, die den Wandel tagtäglich erleben, ihn herbeisehen, beschleunigen oder auch bremsen. Jedes Jahr gibt es eine neue Staffel und gerade ist die dritte Staffel online gegangen. Darin geht es zum Beispiel um neue Jobs für die Kohlekumpel, um grünen Wasserstoff und klimafreundliche Kraftwerke. Hört gern mal rein in dieses wirklich hörenswerte Langzeitprojekt vom MDR. Den Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Außerdem schreiben wir euch den Link in die Shownotes. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Joanna Voss. Redaktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf. Besonderer Dank Katrin Müller von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft.